Guten Abend allerseits. Herzlich willkommen beim Literaturmagazin Wortart. Ich freue mich, dass Sie auch heute Abend wieder eingeschaltet haben. Durch die Sendung führt Klaus Kast, in der Technik Charlotte Kroll. Und ich freue mich außerordentlich, endlich mal wieder Lyriker bei mir als Gäste zu haben. Ich habe mir dann direkt zwei eingeladen. Aus HEMA, Ilona Kischer. Guten Abend, Ilona.
Guten Abend, Klaus.
Und aus Schwerte, Thorsten Tredelnberg. Guten Abend, Thorsten.
Guten Abend.
Ich freue mich, dass Sie hier seid. Meine Gäste heute Abend, Ilona Kischer und Thorsten Tredelnberg. Ich habe euch nicht ohne Grund eingeladen. Ihr habt ein in meinen Augen sehr bedeutsames Werk gemeinsam geschaffen. Aber bevor wir darüber sprechen, ein bisschen über euch. Ilona, du bist aus Polen nach HEMA gekommen in jungen Jahren.
Tja, ich kannte überhaupt kaum Wort Deutsch, war ich total einsam und traurig. Und dann habe ich angefangen zu lesen hier in Deutschland. Habe ich wahnsinnig viele Bücher gelesen und dadurch wurde meine Sprache auch besser und besser. Dann habe ich selbst angefangen, die Gedichte, die ich in polnischer Sprache schon in jungen Jahren geschrieben habe.
Du hast als junge Autorin in Polen schon Preise gewonnen.
Ja, zwar nicht sehr bedeutende Preise, aber immerhin ein Jugendpreis, auch in meiner Stadt.
Gut. Welche Stadt ist das?
Lubin, eine gar nicht so kleine Stadt, inzwischen 80.000 Einwohner in der Nähe von
größer als HEMA.
Nicht alles, was ich damals geschrieben habe, finde ich heute gut, ja, selbstverständlich. Aber dann habe ich angefangen, auch auf Deutsch zu dichten. Zuerst habe ich die polnische Gedichte übersetzt, als eine Übung für mich, ins Deutsche übersetzt. Und dann habe ich frei angefangen, auf Deutsch zu dichten. Das war so der Moment, wo ich sagte, jetzt kannst du ein bisschen mit der Sprache spielen.
Polnisch und Deutsch, sind diese beiden Sprachen kompatibel?
Ich würde sagen, die passen eigentlich nicht zueinander, die beiden Sprachen.
Ne? Polnisch ist mehr gefühlsbetont, richtig?
Ja, wenn man also polnischen Mitbürgern zuhört, wenn man in Polen ist, dann hört sich das so, als ob die sprechen so schnell, da kann man gar nicht folgen als Ausländer normalerweise. Und das hört sich so, das sind so hohe Töne und so ganz schnell gesprochen. Ich kann mir vorstellen, dass das für einen wirklich für deutsche Mitbürger hier ganz einfach schwierige Sache ist, ja.
Gut, dann hast du jetzt weitergeschrieben auf Deutsch und das funktionierte auch. Hast sogar auch Preise gewonnen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Ja, da war ich wirklich sehr erstaunt, dass das funktionierte.
Warum so bescheiden?
Ja, weil ich komme doch, obwohl wir Nachbarn sind, komme ich doch aus einer ganz anderen Kultur. Und auch ganz andere Stimmungen sind bei uns im Gedichten sehr oft. Ja? Und das ist das Problem. Das ist manchmal diese Schwermut, die Melancholie, die da rüberschwebt. Das ist es. Und das ist sehr, sehr schwierig, das ins Deutsche zu transportieren.
Aber es ist dir ja inzwischen gelungen. Wir kennen uns ja schon ein paar Tage und ich habe ja deinen Werdegang in den letzten, ja, sind 15 Jahre.
Oh, ich glaube sogar
oder
länger.
Oder sogar noch länger, mitverfolgt. Und ich bin auch stolz darauf, eine so tüchtige Lyrikerin zu kennen.
Ach, du bist sehr nett. Ich danke dir.
Thorsten Tredelnberg. Du bist so ein Allround-Talent, Lyriker, Kinderbuchautor, Flusspoet, Projektkünstler. Habe ich was vergessen?
Ich glaube nicht.
Ich habe mal neulich irgendwo in der Presse gelesen, da nannte man dich Flusspirat. Wärst du gerne ein Pirat?
Ja.
Ich meine, du bist ja ein sehr unangepasster Mensch. Ja,
das kann man sagen.
Fährst nicht Auto, hast kein Handy.
Ja, das ist richtig. Flusspirat, da hat mal jemand wahrscheinlich was verwechselt. Ich habe eine Kinderbuchreihe gemacht, die unterwegs mit den Flusspiraten. Und ich glaube, da hat jemand Flusspirat und Flusspoet irgendwie etwas durcheinander gebracht.
Ja.
Aber ja, auch doch ein bisschen Pirat bin ich auch.
Und auch stolz darauf.
Ja, auf jeden Fall. Ist eine Lebenseinstellung.
Wie bist du zum Schreiben gekommen und wie hast du dich da weiterentwickelt?
Wenn ich das gerade von Ilona gehört habe, könnte ich ja jetzt sagen, ich kannte ja die Sprache schon, aber ich habe nicht gelesen und weder geschrieben. Und ich bin irgendwann mal aus unerfindlichen Gründen, da war ich glaube ich 32, 33, 34 Jahre alt, habe ich Gedichte geschrieben. Also bis heute kann ich mir das nicht erklären, wie das gekommen ist, was da der Auslöser war. Und ich habe das beibehalten. Also ich habe das irgendwie dankend angenommen, weiter gepflegt, bin dann sozusagen zum Lyriker mutiert.
Also du hast ja aber mit den Kinderbüchern angefangen und dann bist du auf Lyrik übergestiegen? Oder?
Ja, das lief so parallel.
Das lief
eigentlich
parallel.
Hat sich das so, also zwei Stränge, die sich parallel entwickelt haben.
Also eines Tages hat es geklickt bei dir und ab da warst du jetzt Autor.
Ganz genau. Und so den auslösenden Faktor kann ich überhaupt gar nicht recherchieren. Habe ich ein paar Mal versucht, kriege ich nicht auf der Reihe.
Du hast ja inzwischen also auch eine bedeutsame Aufgabe übernommen. Du leitest das Sekretariat des, ja, jetzt erzähl das mal genau. Direkt selbst, bevor ich jetzt hier was Falsches erzähle.
Ja, das stimmt. Und zwar habe ich Anfang des Jahres das Sekretariat für den Alfred Müller-Felsenburg Literaturpreis übernommen und bin auch stolz drauf, dass man mich auserwählt hat, weil das ist ja schon eine Aufgabe, da muss man sehr, sehr vertrauenswürdig sein, insofern, dass man sich nicht bestechen lässt von Kollegen, Autoren.
So was passiert in der Branche?
Oh, ja. Oh, ich habe da Böses gehört.
Ach,
aber bis jetzt bin ich da noch frei.
Oh, du hast diesen Preis auch mal gewonnen. Was hast du bezahlt dafür?
Ja, genau. In der Tat. Da war ich auch sehr überrascht, weil ich dachte, Mensch, guck mal, wie kommen die auf mich? Aber die hatten mich so ein bisschen schon ins Auge gefasst und waren dann von der Qualität der Texte und meinem, ich zitiere mal, engagiertem poetischem Treiben angetan, dass sie mich auserwählt haben.
Und was machst du da jetzt?
Und jetzt ist es so, dass ich eben das Sekretariat leite und ich bin sozusagen der Kopf einer Jury, die im Unbekannten bleibt, die namentlich nicht genannt wird. Und wir suchen einmal pro Jahr im deutschsprachigen Raum einen oder eine Autorin aus, die wir meinen, fördern zu müssen, einfach damit es ein bisschen mehr PA gibt, damit man ein bisschen mehr auf die Person aufmerksam gemacht wird.
Aber das muss dann keine Lyriker sein?
Nein, das ist also kein Lyrikpreis, sondern bunt gestreut. Dieses Jahr zum Beispiel wurde ausgesucht Andrea Röpke, eine Journalistin. Und sie wird für ihr Engagement gegen Rechtsradikalismus ausgezeichnet.
Ja, das kann ja nie schaden, vor allen Dingen, wenn man gerade wieder die letzten Ereignisse
leider
in Deutschland...
Leider aktueller denn je, ja.
Ja, das ist dann aktueller denn je. Wie bewirbt man sich für diesen Preis?
Gar nicht, sondern wir agieren so, dass wir uns Leute raussuchen und stimmen uns dann ab, ob wir der Meinung sind, dass der oder diejenige gefördert werden kann. Also Eigenbewerbung ausgeschlossen. Und insofern ist das für mich ganz spannend, weil ich ja die Literaturszene ganz anders beobachte mittlerweile. Also ich habe in den paar Wochen, wo ich das Sekretariat leite, festgestellt, dass ich ganz anders mal einen Feuilleton durchlese oder mal bei Lesungen doch mal genauer hinhöre, was da gesagt wird, immer in der Hoffnung, eine Preisträgerin oder einen Preisträger zu finden.
Also du musst aber dann jetzt wirklich sehr viel lesen. Ich weiß ja, was man alles tun muss, um auf dem Laufenden zu sein.
Das stimmt. Also das darf man nicht unterschätzen. Also das ist nicht nur so, dass man mal eben ins Feuilleton guckt oder bei einer Buchhandlung guckt, wer die meisten Bücher verkauft. Ganz im Gegenteil. Also da ist es so, man muss richtig Lesearbeit leisten. Denn bevor jemand den Preis bekommt, ackert man das ganze Werk durch, ob es auch wirklich in diese Schiene reinpasst.
Also deswegen sind deine Gedichte auch immer so kurz, weil du so viel lesen musst.
Keine Zeit mehr zum Schreiben.
Keine Zeit mehr zum Schreiben. Irgend so etwas kommt mir da ziemlich bekannt vor.
Wortart mit Klaus Karst.
Meine Gäste heute Abend Ilona Kischer und Thorsten Tregelnberg. So, lasst uns mal über Lyrik reden. Denn darüber wird ja so wenig geredet und auch relativ wenig gelesen, fürchte ich. Leider. Was ist Lyrik, Ilona?
Sehr, sehr schwierige Frage. Eher würde ich sagen, eine Gefühlserklärung kann ich geben. Da sind die Bilder, die man einfangen kann, ganz kurz ausgedruckt, aber so, dass man ein Theater im Kopf entfachen kann.
Früher meinte die Menschheit ja, Lyrik sind Gedichte, müssen sich reimen, müssen einen ganz bestimmten Rhythmus haben. Das hat sich ja inzwischen ein wenig verändert. Kannst du auch Gedichte schreiben, die sich reimen?
Das Seltsame ist, ich kann in der deutschen Sprache keine Reimgedichte schreiben. Geht nicht. Das ist für mich
hängt das damit schwierig. Zusammen, weil du zu spät in die deutsche Sprache eingestiegen bist?
Ich denke ja.
Kannst du das auf Polnisch?
Ja, perfekt.
Ach. Interessant.
Perfekt. Aber auf Deutsch kann ich es nicht. Ich habe es ein paar Mal versucht und ich meinte, es reimte sich, aber es reimte sich überhaupt nicht. Deswegen schätze ich so die gereimte deutsche Gedichte. Ich finde, das ist eine hohe Kunst. Für mich ist das wirklich eine hohe Kunst des Schreibens.
Ja, wir haben ja noch einen gemeinsamen Freund, der so herrliche Sonette schreiben kann. So etwas gibt es aber heute, glaube ich, so gut wie gar nicht mehr. Ne?
Ja, vor allem diese ganz strenge Form einzuhalten, ja, ja. Ne? Das ist unheimlich schwierig. Also ich denke, die Polen sind da viel zu emotionell. Und diese Gedanken hier auf Deutsch zu übertragen, das geht gar nicht. Ich kann es nicht.
Thorsten, wie siehst du das?
Ja, bei mir ist das also so, dass ich eigentlich ganz weg bin von den Reimen und auch von den Versformen und den Vorgaben.
Hast du das mal versucht?
Ja, ich kann das auch. Versuche mich auch dran, wenn ich mal irgendwie mit meinen eigenen Texten nicht klarkomme. Dann fange ich an, Reime zu schreiben oder auch mal ein Sonett in Angriff zu nehmen, um mich da abzuarbeiten, um wieder sozusagen in die Spur zu gelangen. Aber ich liebe dieses formfreie, diese, ja, was man so im Grunde genommen unter dem Sammelbegriff moderne Lyrik abtut, das liebe ich über alles, weil das gibt mir die Freiheit, die ich als Schriftsteller suche.
Ist das nicht manchmal auch, ich muss jetzt mal provozieren, Schwäche?
Oft gesagt, ja.
Ja, ich glaube, die Frage ist auch berechtigt.
Ja, das stimmt, weil viele erwarten beim Dichter oder bei der Dichterin eben Reime. Und oftmals ist es so, gerade wenn ich sehr lyrische Texte schreibe, dann wirkt das sehr zerbrechlich, sehr zugänglich. Und dann höre ich auch schon mal sowas, dass man sagt, ja, ob das überhaupt Lyrik ist, weiß man nicht. Aber da kann man sicher sein, das ist Lyrik, das ist Poesie.
Und es gibt ja auch viele so gewaltsame Reime, die dann gar nicht mehr passen. Also das muss es auch nicht sein.
Nee, das stimmt auch. Also das ist auf der einen Seite manchmal schaurig, was man so liest, aber ich sehe das auch immer so, dass auch die Bandbreite der Lyrik, die man, hat der Leser oder haben die Leser im Prinzip eine wunderbare Bandbreite, um sich da mal einlesen zu können, von den gereimten Gedichten bis hin zu diesen ganz, ganz freien. Ich finde das wunderbar.
Wer könnte für dich ein Vorbild sein?
Oh, die schwerste Frage der Welt.
Deswegen stelle ich die.
Ja, wenn ich einen nennen oder eine, dann muss ich natürlich 100 andere enttäuschen. Nein, aber
nein, du darfst auch nicht 100 kennst, aber meinetwegen 10.
Es gibt ja wirklich tolle Dichter und Dichterinnen. Und was ich gerne lese, ist zum Beispiel italienische Lyrik. Wenn ich daran denke, an Ungaretti, den lese ich sehr gerne, weil der so in meine Richtung schreibt. Dann Montale, ganz wunderbarer Dichter, auch Nobelpreisträger. Ich lese überraschenderweise viele polnische Dichter auch, zeitgenössische, wobei es da sehr wenig Übersetzungen gibt, sehr wenig Anthologien gibt.
Wir haben gerade dann hat Ilona noch was zu tun.
Ja, ich hoffe. Manchmal auch sehr, sehr hermetische Sachen. Bei dem Czesław Miłosz war das so, der ja ein sehr hermetisches Werk hat. Da brauchte ich ein paar Anläufe, um mich reinzulesen. Ne? Oder ja, ganz herrlich, wir haben vorhin schon drüber gesprochen, Wisława Szymborska. Ganz wunderbar. Also da geht mir das Herz auf. Ne? Also das ist fantastisch. Ne?
Ilona, und deine?
Ja, er hat gerade die beiden, die ich eigentlich auch unheimlich toll finde, die beiden Nobelpreisträger. Das ist Czesław Miłosz und Wisława Szymborska erwähnt. Ich mag aber Klassiker auch. Adam Mickiewicz, das ist ja, auch was auch. Wunderbares. Tja, ich mag auch italienische Lyrik auch gerne. Neulich habe ich Petrarca genommen und gelesen. Fand ich auch ganz, ganz toll. Vor allem deutsche Lyrik finde ich wunderschön.
Also Rilke ist immer dabei?
Rilke ist selbstverständlich immer dabei, aber auch Hilde Domin.
Ja.
Eine wunderbare Lyrikerin. Und irgendwann habe ich sogar ein Band mit polnischer Übersetzung auch gefunden von ihr. Also ich habe gestaunt, wie wunderschön das auch in polnischer Sprache klingt.
Wäre das nicht überhaupt eine Aufgabe für dich? Thorsten sagte ja schon, es gibt so wenige Übersetzungen polnischer Lyriker, dich da mal so ein bisschen dran zu machen.
Ja, selbstverständlich, Not, das ist eine sehr, sehr schwierige Sache. Lyrik zu übersetzen, es ist sehr schwierige und sehr aufwendige Sache. Ich wage vielleicht diese Feststellung, dass Lyrik auch nur Lyriker übersetzen können.
Ja man gut, muss, das würde ja noch halbwegs passen.
Man muss es fühlen und das Schliefen von einem Gedicht, damit die Stimmung rüberkommt, die Atmosphäre rüberkommt, das ist unheimlich schwierig.
Meine Gäste heute Abend aus Hema, Ilona Kischa, und aus Schwerte, Thorsten Trelenberg. Ihr habt gemeinsam ein Projekt gemacht. Tintenrosen heißt es. Was bedeutet dieser Titel, Thorsten? Du hast da die Gedichte für geschrieben. Ilona hat sie auf Polnisch übersetzt.
Tintenrosen für mich heißt einfach, das ist so eine Spielerei, eine poetische Spielerei, bei der ich gedacht habe, wir brauchen erstmal einen schönen Titel für das Projekt und wir wollten ja etwas in die Welt setzen, was einen europäischen Ansatz hat. Das heißt, bei den ganzen Diskussionen, die man so hört, Europa geht unter, dies geht unter, der Euro geht unter und das klappt ja alles nicht, da waren wir uns seit langer Zeit schon einig, dass genau das Gegenteil ist. Wir finden, das klappt sehr gut und haben dann gesagt, wie können wir das so transportieren? Also sind wir auf die Idee gekommen, dass Ilona meine Gedichte übersetzt. Und ich habe das immer als Blumenstrauß gesehen. Und jetzt dachte ich, ja gut, welche Blume nimmst du da? Habe mir das alles mal so angeguckt und dachte ich, ah nein, Tintenrosen, das ist es. Das ist der schönste Blumenstrauß, den man den Nachbarn schenken kann.
Auf solche Ideen kommen natürlich dann in erster Linie Lyriker, das sehe ich auch. Ich finde, weil gerade das Verhältnis Deutschland-Polen ja nicht immer so ganz ungetrübt ist, dass ihr genau das gemacht habt, was sie natürlich anbot, weil Ilona eben in Polen geboren ist. Ilona, wenn du rangehst an eine Übersetzung, wie gehst du daran?
Erstmal mit riesiger Freude, weil Thorsten das dann mit mir besprochen hat und mir das angeboten hat, fühlte ich mich sehr geehrt. Dachte ich nur, fantastisch, ja. Ich schaffe das und ich will das und das ist toll. Ich liebe auch seine Gedichte, sind wunderschön. Dann haben wir die Auswahl dann getroffen. Also er hat dann die Gedichte mir vorgeschlagen und ich durfte dann die Gedichte für dieses Band dann auswählen, was ich auch sehr schön fand. Dann habe ich erstmal mir überlegt, ja, wie schaffst du das? Erst dann kamen die Gedanken. Denn ich habe mir gedacht, vielleicht ist das Projekt ein bisschen zu groß für mich.
Ja, ja? Es geht ja nicht darum, dann Wort für Wort was zu übersetzen. Ja?
So ist das, ja. Da muss die Stimmung rüber, da muss Thorsten Persönlichkeit auch rüber, da muss alles rüber und zwar so, dass es von den polnischen Lesern, die das lesen, auch angenommen wird, dass das verstanden wird. Naja, und da habe ich praktisch 8 Monate daran gearbeitet, damit das so aussieht, wie das jetzt zum Schluss geworden ist.
Aber du hattest dann am Schluss ein gutes Gefühl.
Ja.
Und hast auch Feedbacks aus Polen bekommen?
Ja, sehr viele Feedbacks. Ja. Und ich war sehr erstaunt. Denn meine beste Freundin in Polen hat sich das mehrmals auch durchgelesen. Und sie hat gesagt, Ilona, das hört sich so toll an. Ivona, so heißt meine Freundin, sie kennt überhaupt kein Deutsch. Und sie sagte, auf Polnisch klingen die Gedichte wunderschön. Aber das sind ja auch Gedichte von Thorsten und die sind ja auf Deutsch so wunderschön. Und freue ich mich, dass das in polnischer Sprache auch jetzt so klingt.
Thorsten, das wusstest du noch gar nicht, dass du andere Länder glücklich machen kannst, nehme ich an.
Ich nicht wirklich und ich kenne ja Ilona als Lyrikerin und für mich war einfach klar, wenn ich das ganz platt formulieren darf, wenn es eine kann, dann die. Und da habe ich so blindes Urvertrauen gehabt und habe mir überhaupt keine Sorgen gemacht, dass das in der Übersetzung fehlschlagen könnte. Also da, wie gesagt, ist das ein Glücksfall. Und Ilona hat mich so angesteckt, auch mit ihrer Liebe zur deutschen Sprache, dass ich mich manchmal schon gefragt habe, wie könnte mich da als Lyriker noch verbessern? Hoffentlich steckt sie mich da auch noch ein bisschen weiter an, dass ich auch mal genauer noch hinschaue.
Ich weiß ja, dass du zum Dichten so hin und wieder mal dich ganz zurückziehst auf einer einsamen Insel im Atlantik. Ja. Hast du in Island gedichtet? Oder hast du das zu Hause gemacht?
Die sind fast alle hier entstanden.
Bei Wanderungen an der Emscher?
Ja, genau. Ich bin ja als Flusspoet immer unterwegs. Und da kommen mir dann diese Gedichte in den Kopf. Meistens sind sie immer fertig. Und deswegen ist das auch ein bunter Blumenstrauß eben. Und ganz unterschiedliche Thematiken. Und das ist wirklich, wenn man es betiteln möchte, moderne Wanderpoesie. Wenn es sowas überhaupt gibt.
Ja, du hast die ja erfunden. Du hast sie noch nicht zum Patent angemeldet.
Nee, das noch nicht.
Das solltest du dann langsam mal machen. Und das hören wir uns gleich mal an. Jetzt wollen wir uns aber mal mit eurem Werk Tintenrosen beschäftigen und ein paar Beispiele hören. Thorsten, hast du dir schon was ausgesucht, was du mal lesen wirst? Und liebe Hörerinnen und Hörer, weil das so ein besonderes Werk ist, auf Deutsch und übersetzt auf Polnisch, werden wir die Gedichte jetzt auch in beiden Sprachen vortragen. Thorsten, bitte.
Das Titelgedicht Tintenrosen. Tintenrosen, Worte trocknen, verstreute Silben segeln auf den Zeilen, segeln auf den Zeilen des Sommers. Tintenrosen brennen auf verdurstetem Papier.
Atramentowe róże. Wyrazy suszą się. Rozsypane sylaby żeglują po linijkach. Atramentowe róże tego lata płoną i konają z pragnienia na papierze.
Küsse. Unsere Küsse schmelzen wie Schnee. Wir laben uns in vollen Zügen am Quellwasser der Liebe und sind doch scheu wie die Rehe.
Das ist übrigens mein Lieblingsgedicht.
Schön, dann wollen wir das auf Polnisch jetzt hören.
Pocałunki. Nasze pocałunki topią się jak śnieg. Czerpiemy pełnymi łykami ze źródła miłości i jesteśmy nadal tak płochliwi jak sarny.
Herbst. Herbst kommt nicht mit leeren Händen. An windstillen Tagen erinnert ein bunter Drache an losgelöste Winde, erinnert ein bunter Drache an eine unerfüllte Liebe.
Jesień. Nie przychodzi z pustymi rękami, wyciszonych od wiatru dniach. Wspomina kolorowy wiatrak, rozpętane wichry. Wspomina kolorowy wiatrak, niespełnioną miłość.
Ihr hattet mir vorher gesagt, ein Gedicht liegt euch besonders am Herzen. Das hat den Titel Ghetto-Kinder.
Ja, für uns war das besonders wichtig, dass wir bei der modernen zeitgenössischen Lyrik einmal zeigen, dass es vom Liebesgedicht bis hin zu ganz lyrischen Themen heute möglich ist, Nachbarschaftsarbeit zu leisten, so wie wir das hier vormachen möchten. Aber wir vergessen auch nicht, dass die Geschichte ja ziemlich strapaziert war und jetzt gerade 70 Jahre ist ja erst, kann man sagen, der Zweite Weltkrieg her. Und deswegen haben wir auch dieses Gedicht mit reingenommen, um auch zu zeigen, dass wir da auch am Ball sind, würde man heute salopp formuliert sagen. Das Gedicht heißt Ghetto-Kinder.
Und vor allem finde ich das auch total bemerkenswert, dass Thorsten kein Kriegsgeneration-Kind ist, ja, der ist ja etliche Jahre nach dem Krieg geboren worden, sich dieses Thema vorgenommen hat. Als ich das erste Mal das Gedicht las, hatte ich richtig Tränen in den Augen. Es ist für mich unglaublich.
Bist du mal in Warschau gewesen und hast dir das angeschaut?
Gar nicht.
Ja, das solltest du dann wirklich mal machen. Also ich habe es getan. Es ist also schon sehr berührend.
Ja, er hat das, glaube ich, auch vor.
Ja, doch, da habe ich noch viel geplant jetzt. Und wir wollen ja auch ein Gastspiel machen in Polen. Also da will ich das alles nachholen, was bisher noch nicht passiert ist.
Ja, dann lasst uns hören.
Das Gedicht Ghetto-Kinder.
Dzieci getta. Z uśmiechem żebrzą o kawałek chleba. Dzieci getta. Z uśmiechem i z zasznurowaną krtanią. Każdego dnia inna śmierć.
Ghetto-Kinder lächeln, betteln für ein Stück Brot. Ghetto-Kinder lächeln mit zugeschnürter Kehle. Jeden Tag ein anderes Tod.
Niewola. Parcelę za parcelą biorą z krzaty również tej wiosny w niewolę.
Geiselnahme.
Próżne
Parcelle für Parcelle nehmen die Zwerge auch in diesem Frühjahr die Gärten wieder als Geisel. Kleine Könige, die eitel den Jahreszeiten trotzen, vergraben in dunkler Erde aller Welten Versäumnisse und das Rätsel des Lebens.
Thorsten, du hast dieses Büchlein selbst herausgegeben. Ist es für ein so wichtiges Werk nicht möglich, einen Verlag zu finden?
Leider nicht, weil es doch schwierig ist, in der Verlagslandschaft jemanden zu finden, der noch Lyrik, geschweige denn Übersetzungen, auch verlegt. Und Ilona und ich betrachten das als deutsch-polnische Visitenkarte. Das heißt, damit stellen wir uns auch bei Verlagen vor oder bei Institutionen, um das Projekt bekannt zu machen und eben auch zu zeigen, dass das unsere Herzensangelegenheit ist.
Städte hier, Iserlohn und in der Nachbarschaft, haben ja auch polnische Städtepartnerschaften. Habt ihr da die zuständigen Leute schon einmal angesprochen?
Das Projekt ist noch sehr frisch und ich denke, das werden wir versuchen.
Und zum Abschied habt ihr sicherlich noch ein kleines Gedicht für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer.
Herzensbrot. Dieses Land unter den Füßen spüren. Leichtigkeit der Schwalbenschwänze, sanfte Schönheit, Brot des Herzens.
Chleb serca. Ten kraj czuć pod stopami, motyla lekkość, subtelna piękność. Chleb dla serca.
Ilona Kischer, lieber Thorsten Trelenberg, herzlichen Dank, dass Sie heute Abend ins Studio gekommen seid. Ich bin wirklich berührt von dem, was ihr da auf die Beine gebracht habt. und ich wünsche euch viel Erfolg. Habt ihr vielleicht schon mal daran gedacht, im Rahmen von Kulturaustauschen, von Städtepartnerschaften, dieses Werk als Medium zu benutzen?
Wir sind gerade dabei, parallel zu arbeiten. Ilona war letzte Woche in Polen, hat dort schon mal vorgefühlt, wie das Interesse ist. Ich arbeite hier gerade von Städtepartnerschaftsgesellschaften über Buchhandlung bis Verlage alles ab. Und wir hoffen, dass wir da auch auf einem guten Weg sind und das Projekt noch weiter ausbauen können.
Ich wünsche euch von Herzen, dass ihr da auch einen Verlag findet. Nochmal herzlichen Dank. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen entspannten Abend und eine geruhsame Nacht. Ihr Moderator Klaus Karst. Und bleiben Sie belesen.
Föhlock. Von Bürgern für Bürger.